Ich habe tatsächlich im Schreiben dann eine neue Leidenschaft entdeckt. Und wenn man irgendwas mit Leidenschaft angeht, ist es ja tatsächlich so, dass es wird wie eine Sucht. Mein Kopf war voll mit Ideen, die ich eigentlich jeden Tag mehrere zig Stunden auf Papier bringen wollte.
So, das war auch Karte zur zweiten 1. Karte. Das war, ja. Also so ist das Niveau der Fragen. Also es ist total,
also nichts,
total
vor gut. Dem ich mich jetzt hier fürchten müsste. Ja.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wovor du dich fürchtest. Deswegen, das ist...
Welches Kompliment hörst du besonders gerne?
Hallo, schön, dass du wieder im lokalen Podcast für die Region Verden bei Eddie und ich Treffen dabei bist. Mein Name ist Jörg Lambers und Eddie und ich, wir waren wieder unterwegs in Verden. Wir haben dort den Autor Derek D. Lynch getroffen, der das Buch Kleinstadt Rave geschrieben hat. Kleinstadt Rave spielt unter anderem in Verden und wir sind in die Fabrikstraße gegangen, denn dort ist ein Schauplatz aus diesem Buch. Und in der Straße, wie sollte es sein, mussten wir nicht wie beim letzten Mal sogar noch Werbung für den Podcast machen. Nein, wir sind erkannt worden. Also besser gesagt, Eddie ist erkannt worden und damit auch die Podcastaufnahme identifiziert worden. Die Begegnung müsst ihr einfach hören. Wir haben beim Spaziergang viel über das Buch gesprochen, viel über die Entstehung gesprochen und haben den zweiten Teil des Gesprächs dann in der Bodega geführt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an das Team der Bodega. Wir konnten dort an einer ruhigen Ecke das Gespräch weiterführen. Ich habe Derek D. Lynch ein paar Fragen gestellt. Er war kurz überrascht, hat das Ganze aber sehr souverän, sehr ehrlich dort beantwortet. Es war ein angenehmes Gespräch. Welches Kompliment er am liebsten hört, hört einfach rein. Los geht's. Eddie und ich treffen Derek D. Lynch.
Eddie und ich sind heute wieder in Verden unterwegs. Und wir treffen jemand ganz Besonderen, wobei ich noch gar nicht weiß, wie ich dich ansprechen soll. Das ist so die erste Frage, denn ich habe ihn entdeckt auf Instagram als jemanden, der sich auf die Fahne geschrieben hat, einen Roman zu schreiben zu einem ganz bestimmten Thema, Coming of Age, so vom Genre her, hat mich sehr neugierig gemacht. Das Ganze stand unter Derek D. Lynch. Ich glaube, darunter können wir es laufen lassen, es sei denn, du möchtest dich gleich noch anders vorstellen. Auf jeden Fall ein ganz spezielles Projekt, wie ich finde, kann ich gleich auch nochmal erklären, warum es für mich speziell ist. Aber erstmal herzlich willkommen in Verden wieder.
Ja, danke Jörg. Vielen Dank für die Einladung. Fühle mich geehrt, heute hier bei dir sein zu dürfen. Ich war wirklich lange nicht mehr in Verden unterwegs und freue mich heute mit dir und Eddie hier mal ein bisschen rumlatschen zu können. Und vielleicht auch mal so ein bisschen Einblicke in meinen Roman geben zu dürfen. Ja, also wie soll ich mich nennen? Also du hast ja gerade schon gesagt, ich schreibe unter dem Pseudonym Derek D. Lynch. Ziemlich bekloppter Name, wie ich finde, aber ich habe diesen Künstlernamen, sage ich mal, schon seit ungefähr 20 Jahren. Ich mache ja auch nebenbei noch Musik und habe immer mal wieder so ein bisschen was unter diesem Namen auch veröffentlicht, was keine Sau interessiert hat. Wollte aber irgendwann auch mal was Substanzielles unter diesem Namen veröffentlichen und das habe ich jetzt gemacht mit meinem Roman Kleinstadt Rave. Aber ansonsten heiße ich Dirk, also das muss ich jetzt auch gar nicht.
Brauchen wir gar nicht drum herum reden.
Also ich glaube, okay. Viele wissen das eh schon und ich habe mich ja mittlerweile in den sozialen Medien auch schon gezeigt. Und ja, wobei ich mir tatsächlich lange Gedanken darüber gemacht habe, ob ich unter sogenannten geschlossenen Pseudonym schreiben sollte, wo man dann nicht weiß, wer dahinter steckt. Aber das ist dann irgendwann, hat sich das von selbst erledigt, als ich überlegt habe, ich möchte mich auch ganz gerne mal zeigen und ein paar Videos machen und ein paar Fotos in Social Media und dann war mir das eigentlich auch egal am Ende des Tages.
Sehr schön, dann haben wir das schon mal geklärt. Die erste schwierige Frage, denn darüber habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, wie kriege ich jetzt, weil ich ja doch mich mal ein wenig umgehört habe und du hattest ja auf Insta dich schon gezeigt, wer du bist. Also ich wusste schon deinen Namen und mir war nicht ganz klar, wie ich dich dann anspreche. Ja, Roman geschrieben, du kommst hier aus Verden. Lass uns doch mal, wir gehen gerade hier durch Verden, durch die Parallelstraße zum Bahnhof. Lass uns doch mal einmal in deinen Kopf hineinschauen. Du hattest eben schon gesagt, du bist durch Verden schon einmal gegangen. Hat sich viel verändert? Viele Erinnerungen hochgekommen?
Es hat sich sehr viel verändert. Also das Ding ist ja, wenn man nur alle paar Jahre mal hier ist und auch gewisse Ecken vielleicht auch seit mehr als 3-4 Jahren nicht mehr gesehen hat, dann fallen einem natürlich sofort die großen Veränderungen auf. Erstmal habe ich natürlich überlegt, wo parke ich denn jetzt hier? Ich bin mit dem Auto angereist aus Hamburg und habe gedacht, naja, da hinten bei der Kaufhalle, ehemalige Kaufhalle, da war doch immer so ein großer Parkplatz. Ja. Bis ich dann feststellte, dass dieses, was ich früher als Kaufhalle noch in Erinnerung hatte, dass es dieses Gebäude auch gar nicht mehr gibt. Und, aber parken konnte ich da trotzdem, das war auf jeden Fall ganz gut. Aber es hat sich krass verändert da, die ganze Gegend an der Aller. Aber da war ich tatsächlich gefühlt und real wahrscheinlich seit fünf Jahren nicht mehr. Ne?
Ja, wir müssen gerade mal einmal stoppen, weil
der Kollege muss mal hier...
Nee, da hat er doch nicht. War doch falscher Alarm, Fehlalarm.
Nur ein kleines Geschäft.
Ja, nur ein kleines Geschäft.
Gott sei Dank.
Okay.
Das habe ich übrigens auch immer gehasst. Also ich habe ja auch meinen Hund gehabt, immer dann die Dinge dort wieder aufzusammeln.
Ja.
Konnte ich mich nie dran gewöhnen.
Deswegen haben wir einen kleinen Hund genommen.
Ja.
Wer einen großen Hund hat, braucht für die
kleine
Tüte...
Kleine Hunde, kleine Haufen, ne?
Ja, zwei Hände. Okay, also Pferden zurückgekommen. Jetzt hast du in deinem Roman einige Örtlichkeiten benannt hier in Verden. Lass uns mal so, ja, jetzt ja schon 2 Jahre zurückgehen. Oder wann ist die Idee so entstanden zum Buch?
Also die Idee, ein Buch zu schreiben, die ist tatsächlich schon deutlich älter. Also es geht im Roman ja, oder die Zeit, oder die Geschichte spielt ja in den 90er Jahren in der Techno-Szene. Und ich war ja auch Teil dieser Techno-Szene damals. Zumindest mal so für so ein paar Jahre bin ich da abgebogen. Manche sagen vielleicht auch schief abgebogen. Kann man so oder so sehen. Aber nach dem, was wir dort alles erlebt haben und wie nachhaltig das einen auch geprägt hat, habe ich schon immer mal so den Gedanken gehabt, da müsstest du eigentlich mal eine Geschichte drüber schreiben.
Ja.
Und hatte natürlich aber auch die fortfolgenden Jahre nie den Kopf dazu frei. Ich habe dann ja auch noch studiert, ich habe gearbeitet, ich habe dit und dit gemacht, ich habe viel Musik gemacht und deswegen hatte ich jetzt nie den Kopf frei und die Muße, einen Roman zu schreiben. Ich wusste ja auch gar nicht, ob ich das überhaupt kann.
Ja, okay.
Ich bin ja nie durch großartig Schrift in meinem Leben positiv oder negativ aufgefallen.
Ja.
Und hatte dann tatsächlich vor 2 Jahren die Möglichkeit, nachdem ich eine berufliche Veränderung hatte, da hatte ich tatsächlich auf einmal so den Freiraum.
Ja.
Und zu meinem Glück tatsächlich gab es dann auch den Corona-Lockdown. Also es war nicht alles schlecht, nicht für alle.
Ja.
Und es war Winter und ich saß zu Hause in Hamburg-Eimsbüttel in meiner Wohnung und habe so überlegt, jetzt fängst du mal an zu schreiben. Und habe dann erstmal geguckt, wie macht man das eigentlich?
Ja.
Und 4 Monate später war das Rohmanuskript fertig.
Ehrlich?
Ehrlich.
Bist du so ein Winkelmann?
Was ist denn ein Winkelmann?
Winkelmann ist der Autor, der hier in Hoya oder hier in der Ecke lebt. Mhm. Der schreibt Bücher auch in 4 Monaten. Das scheint also so ein aber Rohmanuskript, sagst du.
Rohmanuskript, ja, ja.
Okay.
Danach fing die eigentliche Arbeit ja erst an. Aber das reine Runterschreiben, bis das erste Rohmanuskript mit 400 Seiten fertig war, das hat tatsächlich nur 4 Monate gedauert.
Das ist aber Respekt.
Aber wie gesagt, ich hatte natürlich den glücklichen Umstand, dass ich komplett frei hatte. Wie gesagt, es war Lockdown, es war Winter, man konnte eh nichts tun und ein Mensch braucht Beschäftigung. Ich habe tatsächlich im Schreiben dann eine neue Leidenschaft entdeckt. Und wenn man irgendwas mit Leidenschaft angeht, ist es ja tatsächlich so, dass es wird wie eine Sucht.
Ja. Ja,
ich habe den ganzen Tag von nichts anderem, aber nichts anderes gedacht als an das Schreiben dieser Geschichte. Mein Kopf war voll mit Ideen, die ich eigentlich jeden Tag mehrere zig Stunden auf Papier bringen wollte. Ich bin mit einem Gedanken eingeschlafen und mit einem anderen Gedanken wieder aufgewacht und wollte mich sofort an den Schreibtisch setzen.
Ja.
Also in diesem Modus war ich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Also ich habe das vorher noch nicht gehabt, beruflich oder auch was so Hobbys angeht, obwohl ich jetzt, wie gesagt, schon lange Musik mache. Aber selbst bei der Musik war es nie so, dass ich so diesen Need gespürt habe, täglich so viel dafür machen zu wollen.
Ja, bist du dazu von deinem Schreibtisch aufgestanden, hier hingefahren? Brauchtest du Inspiration oder war das im Grunde genommen der Fluss, in dem du gerade drin warst? Und die Erinnerung noch so präsent, dass du sagtest, also BBS, Parkplatz, die Atmosphäre brauche ich nicht. Ich kann mich noch erinnern und da lasse ich halt so eine gewisse Szene
also
spielen.
Ich habe erst mal viel aufgeschrieben, sag ich mal, zu den Szenen. Also das war immer noch sehr präsent. Glücklicherweise kann man sich ja heutzutage viel über Google Street View oder sonstige Dinge, auch Orte tatsächlich anschauen. Ja? Und wenn es dann um die Details geht, sage ich mal, wie ist es da jetzt tatsächlich? Wie sieht der Stein aus, auf dem man vielleicht gesessen hat damals und der auch in der Geschichte eine Rolle spielt? Welchen View hat man tatsächlich? Wie sehen die Bäume da aus? Und wie riecht es auch an so einem Ort? Ja? Und welche Geräusche sind da? Dazu bin ich dann tatsächlich zu den Orten auch nochmal hingefahren. Mehrmals tatsächlich.
Ja.
Immer so kleine Touren gemacht, wenn ich mal Zeit hatte. Da haben wir in der Thermoskanne Kaffee eingepackt. Manchmal auch meine Freundin. Und dann sind wir von Hamburg nach Bremen gefahren oder auch mal nach Pferden. Meine Freundin wollte das ja auch alles mal sehen, so, ne? Also wo diese Geschichte tatsächlich vielleicht dann auch stattfindet, ne? Oder welche Orte mich, sage ich mal, inspiriert haben. Ne?
Sind wir jetzt hier gerade an so einem Ort?
Wir kommen einem Ort auf jeden Fall jetzt gleich mal sehr nah.
Ja. Also um das zu beschreiben, wir sind am Bahnhof, geradeaus durch, Kopfsteinpflasterstraße hier. Und jetzt kommen wir einem Ort nahe, ja.
Glaube ich zumindest, dass das hier ist. Wir gucken mal.
Wir haben Zeit.
Ich war ja auch lange nicht hier. Also, obwohl, ja. Hier dürfte sich jetzt nicht ganz so viel verändert haben. Hier stehen sehr viele alte Häuser. Eine alte Straße mit Kopfsteinpflaster.
Wenn du an diesen Orten warst, Kaffeekanne eingepackt, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast dich hingesetzt, Laptop dabei oder hingesetzt?
Nein, Laptop
Blatt Papier
nicht.
Oder?
Blatt Papier oder halt Handy, wo ich halt so meine Eindrücke so als Sprachmemo verfasst habe. So habe ich das in der Regel gemacht oder ein Blatt Papier dabei gehabt. Also Laptop hatte ich in der Regel eigentlich nicht mit. Viele Fotos gemacht, die ich mir dann natürlich dann im Fortfolgen angeschaut habe. Eigentlich müsste ich hier eine Straße nach rechts gehen.
Ja, da hinten.
Da hinten wahrscheinlich. Ne?
Ach, warte, vielleicht sind wir eine zu früh reingegangen. Wir gehen eine Runde. Das ist dann okay.
Wir haben ja Zeit, ne?
Ja, genau. Okay.
Die braucht ja auch ein bisschen Auslauf hier heute, ne?
Ja, der hat hier die Nase schon auf dem Boden. Ich habe da vorne schon 10 Meter voraus gerade eine Katze gesehen. Also wahrscheinlich biege ich da jetzt gleich eh rechts ab. Katzen und er, die mögen sich.
Sollen wir ihn losmachen, oder?
Ja, dann, wenn du so viel Zeit hast, ihn dann wiederzufinden. Nee, nicht ganz. Eine Frage, und das ist ja auch der Punkt, weswegen dieses Gespräch bei mir schon lange im Hinterkopf ist. Du hast eben gesagt, Teil der Raver-Szene gewesen. Wenn ich das Buch dann sehe, Raver-Szene, Drogen spielen eine Rolle, hier reale Orte. Wie viel Autobiografie steckt drin? Wie viel Fiktion, wie viel Wahrheit? Ich glaube, alle Taten sind verjährt. Ne? Also von daher können wir jetzt tatsächlich über den Bereich.
Es ist ja nichts passiert, wo andere Menschen zu Schaden gekommen sind. Ja. Das ist ja immer ganz gut. Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Und je nachdem, wer sie fragt, antworte ich auch immer unterschiedlich. Wenn mich meine Eltern fragen, schöne Grüße übrigens, wenn die das jetzt hören, sage ich natürlich mal, nein, das war alles ganz anders, als ich das da beschrieben habe. Im Grunde genommen ist es aber tatsächlich keine Autobiografie, auch wenn die Geschichte vielleicht autobiografische Züge hat.
Ja.
Und einiges ist vielleicht so oder so ähnlich, oder einige Szenen sind so oder so ähnlich vielleicht passiert. Entweder in meinem Leben oder ich habe davon gehört oder ich habe mich inspirieren lassen von Dingen, die ich halt gehört habe oder die anderen Leuten passiert sind. Aber wie gesagt, es ist keine Autobiografie. Die Charaktere, die dort eine Rolle spielen, das sind auch keine realen Menschen aus meinem Umfeld damals. Aber klar, eine Geschichte, eine Fantasie speist sich ja immer aus Dingen, die man tatsächlich auch erlebt hat. Oder die einen irgendwie auch geprägt haben. Und deswegen kann es schon sein, dass das eine oder andere vielleicht so ähnlich passiert ist. Ja.
Hast du als du dann geschrieben hast und das Ganze dann nochmal und nochmal überarbeitet hast, diesbezüglich irgendetwas bei dir festgestellt? Also im Sinne von Verarbeiten, war da etwas dann vielleicht noch in dir, wo du sagst, das musste mal einmal raus? Oder das war, weil man ja schon alles einmal durchgeht, das Leben, die Klar. Entwicklung nochmal durchgeht.
Ich glaube, jetzt müssen wir hier, wir sind tatsächlich, wie du schon sagtest,
genau,
eine zu früh.
Dann. Ja, genau.
So ein Buch zu schreiben und sich selber auf eine Zeitreise zu begeben, die jetzt auch so in eine Zeit, die jetzt ja auch schon über 20 Jahre zurückliegt, ist natürlich, hat auch was Selbsttherapeutisches in dem Sinne. Ne? Also man reflektiert natürlich mit dem Abstand von mehreren Jahren oder Jahrzehnten natürlich ganz anders die Dinge, die dort in der Szene, als man Teil dessen war, natürlich gemacht hat. Das war auf jeden Fall ganz spannend, das alles nochmal wieder zu erleben, mich mit Menschen zu unterhalten von damals, mit denen ich auch immer noch befreundet bin, aber auch in Facebook-Gruppen zu stöbern, mit Gleichgesinnten dort zu texten, Fotos auszutauschen. Das war schon eine Reise, die ich wirklich sehr interessant fand. Ich habe mich dann auch echt mal wieder auch mit Technomusik auseinandergesetzt, die ich eigentlich gar nicht mehr so richtig höre, auch schon seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr so wirklich. Bin eigentlich dahingehend noch mal wieder so richtig schön abgetaucht in die Zeit.
Ja.
Das war irgendwie so ganz, ganz schön.
Also das Buch hat ja auch so eine gewisse Message. Da ist ja auch so in der Geschichte, ich will da gar nicht vorgreifen, die Leseshows, übrigens hier nach Bremen, da komme ich auch am 20.
20. November um 16 Uhr, um 15.30 Uhr ist Einlass.
Genau, genau.
Es empfiehlt sich, früh da zu sein. Die Nachfrage ist, glaube ich, sehr hoch.
Ja.
Wir haben nur begrenzte Plätze. Ich freue mich auf jeden von euch, der kommt.
Ja. Ich will da gar nicht vorgreifen, aber es ist ja schon etwas drin als Nachricht, als Message. Wolltest du das? War das dein Bestreben oder war das so dieser Moment, den du eben beschrieben hast, Zeit aufgestaut, festgestellt, das läuft, Neudeutsch würde man sagen, gesuchtet. Also.
Jetzt bin ich mal gespannt, welche Message du rausgelesen hast. Dann kann ich dir auch sagen, ob die gewollt war oder nicht.
Naja, der Umstand, dass es Lebenskreuzungen gibt, die man wahrnimmt, sieht, abbiegt. Drogen spielen eine Rolle. Und
jetzt hast du aber gespoilert, ne?
Nee, das ist nicht gespoilert. Also, so dieser, also mich haben die Situation, das Innenleben in diese Szene haben mich so ein klein wenig gepackt, weil ich nicht verhehlen kann, dass ich tatsächlich auf der anderen Seite gestanden habe. Also du gibst der Polizei ein gewisses Bild. Da bin ich so mäßig mit einverstanden gewesen. Also zu der ganzen positiven Kritik, die du bisher gehört hast, ist da. Aber das ist für mich nur.
Hast du dich denn eher bei Herrn Kleinschmidt oder bei Herrn Wagner wiedergefunden? Gut, du warst ja sehr jung damals.
Die Konstitution, ne? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Wer jetzt der Größere, der Kleinere oder der
Kleinschmidt war Bierbauch.
Ja, genau. Nee, dann der nicht, genau. Also von daher war das so das Innenleben, so die Energie, die entsteht, die Friedfertigkeit der Gruppe, die also sei es, dass es im Tivoli war oder Hanomag oder so, das Innenleben dieser Szene, völlig ohne Gewalt, sehr frei, sehr fröhlich, so dieses Innenleben dann zu sehen und wo Drogen dann eine Rolle spielen und die Rolle der Drogen und ich stand halt auf der anderen Seite. So. Und das ist ja auch mit ein Grund gewesen, warum ich das für mich so interessant fand. Und auch dann gut geschrieben. Und ich glaube, man kann da noch rauslesen, dass du wirklich, dass das so in einem Fluss rauskam, dass das so dann dich wirklich beschäftigt hat. So diese Message, Nachricht, Story, Werdegang, wie man es auch immer nennen will.
Ja, du hattest ja gerade auch mal diese Message mit den Lebenskreuzungen genannt. Ne? Also das ist schon bewusst eingebaut, ne? Weil die Zeit damals so, dazu muss man jetzt auch gar nicht in der Techno-Szene gewesen sein. Man kann auch Teil irgendeiner anderen Subkultur oder auch gar keiner Subkultur gewesen sein. Aber die Altersspanne zwischen 16 und 20 bietet ja viel Dynamik, sage ich mal, wo man rückblickend auch vielleicht auf öfters mal auf so Kreuzungen gestanden hat, wo man auch, sage ich mal, eine falsche Abbiegung hätte nehmen können.
Ja.
Ja, ne, man hat ja viel Angebot bekommen, sage ich mal, falsche Abbiegung zu nehmen. Und das war schon auch die Message, die ich da so ein bisschen rüberbringen wollte, dass man sich halt öfters auch entscheiden muss, welchen Weg geht man. So, ne? Und dass es halt viele falsche Wege gibt, aber so Wege, die letztendlich so mit Freundschaft, mit wahrer Freundschaft, aber auch mit Liebe gepflastert sind, meistens dann tatsächlich auch die richtigen sind, auch in der Nachbetrachtung. Ja. Ne?
Okay, aber das höre ich schon raus, dass das für dich schon auch eine Triebfeder war dann. Wir haben hier gerade angehalten.
Sind wir haben gerade angehalten.
Sind wir hier gerade an einem Ort?
Es gibt ja einen, es gibt da, der Hauptprotagonist heißt ja.
Wir finden
hier, man kennt sich.
Ja, man kennt sich. Eddie und er, also Eddie ist bekannt. Ja, genau. Ja, das ist.
Wie so ein bunter Hund, ne?
Wie so ein bunter Hund ist er bekannt. Ja, ihr seid auf dem Weg zum Bahnhof. Sehr gut. Alles klar.
Und mit Eddie heute schon das zweite Mal gesehen.
Ja, das stimmt. Heute Morgen noch.
Ja.
Sehr schön.
Was macht ihr hier?
Wir nehmen gerade auf, einen Podcast nehmen wir auf.
Ja, den hat meine Mama auch
immer. Siehst du,
ja, schöne
sehr
Grüße.
Schön. Ja, genau, siehst du. Und jetzt kannst du gleich zu Hause erzählen, du warst dabei.
Ja, die Folge habe ich auch schon.
Siehst du, sehr schön, immer weiter erzählen.
Und worüber geht's gerade?
Nee, das musst du ja hören. Du kannst ihn jetzt noch mal sehen, den Dirk, und dann kannst du das auch noch
Möchtest machen. Auch jemanden grüßen?
Nein, nicht. Alle, nee, gut.
Alle, die mich kennen.
Ja, alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Eddie geht gleich weiter. Wir sind stehen geblieben.
Genau, hier. Wir sind hier stehen geblieben vor einem Haus, das Modell gestanden hat für ein Haus, ein kleines Häuschen, eine Wohnung, wo auch viel Handlung spielt in meinem Roman. Das ist nämlich das Haus, in dem Finn wohnt.
Ja.
Hier, dieses hier. Und das ist tatsächlich ein Haus, in dem ich auch schon öfters war.
Okay.
Also,
ja.
Ich hatte ja gerade schon, glaube ich, gesagt, also die Charaktere sind natürlich alle überwiegend so fiktiv. Klar, hat vielleicht mal die eine oder andere Situation von realen Personen auch Modell gestanden. Aber grundsätzlich sind das natürlich alles fiktive Menschen oder Charaktere. Und aber mir half es halt tatsächlich immer, so reale Orte also zu nutzen, um mich da besser reinzufühlen, an denen ich tatsächlich auch schon so gewesen bin. Na, dann kann ich mir vorstellen, okay, da ist das Wohnzimmer, ja. Da ist sozusagen, geht's in die Küche, und dann habe ich da ein konkretes Bild vor Augen. So, ne? Und wie gesagt, ein Place ist sozusagen dieser hier, wo wir gerade gewesen sind.
Ja, ich muss gleich mal die Straße noch mal raussuchen. Ah, Fabrikstraße steht dort, ja. Ja, ich finde, das ist auch, also neben der Thematik insgesamt, finde ich auch so smart an dem Format, regional oder lokal die Aktivitäten spielen zu lassen.
Ja, ich habe ja schon viele, viele Romane gelesen, die auch in der Techno-Szene der 90er Jahre spielen. Was ich dort halt immer so vermisst habe, ist tatsächlich so ein bisschen auch dieses ländliche, provinzielle. Weil überwiegend spielen diese Romane, Geschichten dann natürlich in Berlin. In so Clubs wie Tresor oder Berghain, das, was alle so kennen. Ne?
Ja.
Aber die meisten der, sag ich mal, Millionen von Raver, die es gab damals in den 90er Jahren, die kamen halt nicht aus der Stadt. Die kamen halt irgendwo vom Land, aus so einer kleinen Stadt wie Verden oder auch etwas größeren Städten wie Bremen. Ja. Und auch wenn wir uns natürlich alle so auf der Love Parade so getroffen haben oder auf der May Day oder wo auch immer wir dann uns so rumgetrieben haben, an den Wochenenden waren wir dann halt in den kleinen Clubs, wo wir halt erwachsen geworden sind, wo wir halt großartige Momente erlebten, aber vielleicht auch mal die eine oder andere Tragödie miterleben mussten. Und dazu wurde, zumindest aus meiner Warte heraus, zu wenig geschrieben. Und diese Lücke wollte ich mit Kleinstadt-Rave füllen.
Also dieses Vorhaben ist dir, meiner Meinung nach, ist dir gelungen. Denn alle Orte, ich bin sie alle abgegangen und habe das tatsächlich dann ja ein Stück weit nachempfinden können. Mhm. Das war gut. Ich glaube, ein Gefühl ist rübergekommen, was so deine Triebfeder war, wie du an das ganze Projekt herangegangen bist. Jetzt sind Autoren ja an einem ganz bestimmten Moment sehr, sehr nervös. Man spricht von Geburt.
Oh ja.
Also der Moment, als dann, du hast es schon in einem Post gesagt, Lektorat, und dann wurde nochmal draufgeschaut, professionell, und dann gibt es aber die Geburt. Das heißt, irgendwann kommt das Go für Druck, Veröffentlichung. Was war das für ein Gefühl? Es war ja dann schon ja, anderthalb Jahre her, dass du angefangen hast.
Ja, ich bin ja, ich habe das vielleicht nochmal als Rahmeninformation. Also ich habe das Buch ja als Self-Publisher rausgebracht. Das heißt, ich habe ich bin selbst Verleger, musste sozusagen die komplette Wertschöpfungskette Also vom reinen kreativen Schreiben über, sage ich mal, mir ein Lektorat besorgen, Korrektorat besorgen und Marketing, habe ich alles selber gemacht. Oder wie gesagt, mir Fremdleistungen eingekauft.
Ja.
Und auch einen Druckdienstleister organisiert. Und ich sag mal so, die reine Geburt, die du jetzt gerade angesprochen hast, damit ist ja dann wahrscheinlich so das Launch-Datum gemeint, oder?
Ja, genau.
Genau, das war genau. Ja.
Also in dem Moment, wo du mit deiner Leistung aus der Hecke springst, wo du sagst, ja. So, das bin jetzt ich, also oder zumindest mein Ergebnis ist es dann.
Genau, das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war am Dienstag, dem 18. Oktober.
Ja. Ihr seid jetzt im Podcast, ja.
Und das war ein Gefühl der Befreiung, weil in den Tagen und Wochen davor war es nochmal richtig stressig. Also wie in jedem Projekt, was man so macht, also beruflich oder auch privat, kommt es natürlich am Ende immer so ein bisschen dicke und manchmal auch unerwartet. Also vielleicht mal eine kleine Geschichte. Also 2 Tage vorher wusste ich noch gar nicht, ob das Veröffentlichungsdatum, was ich seit Monaten angepriesen habe, seitens des Druckdienstleisters überhaupt zu halten sein wird. Okay. So, die Umstände, die dazu geführt haben, waren natürlich auch eigene Blödheit, weil ich auch ein bisschen zu spät was hochgeladen und bestellt habe. Liegt natürlich aber auch daran, weil ich irgendwie auch in den Wochen davor irgendwie so 20.000 unterschiedliche Themen händeln und jonglieren musste.
Ja, ja.
Und da geht auch mal ein bisschen was in die Hose. Ich kann mich an einen Tag erinnern, da bin ich zu Hause durch meine Wohnung gerannt, vielleicht nicht, aber sag mal so schnell gelaufen und habe irgendwas gesucht, was ich kaputt trümmern kann. Weil ich so sauer auf mich war, weil ich mal wieder irgendwas verbockt habe. Und meine Freundin und Lebensgefährtin musste, glaube ich, auch viel aushalten. Aber ich war schon ein bisschen unter Stress. Ja. Und der Tag der Veröffentlichung, dann lief dann doch irgendwie alles gut. War dann tatsächlich so eine Art Befreiung. Und wir haben dann morgens dann noch einen schönen Champagner getrunken zu Hause.
Ja.
Abends war dann die Release-Leseshow, die großartig, ein großer Moment in meinem Leben war. Das war so toll.
Ja.
Ich war aber auch seit langer Zeit mal wieder richtig aufgeregt. Obwohl ich ja durch meine Band wirklich ein alter Showhase bin, so auf Bühnen. Auch in Hamburg habe ich schon auf fast allen Bühnen gestanden. Auch schon mal eine kleine Deutschlandtour gemacht meiner Band. Also da ist mir jetzt auch nichts fremd. Aber dann so ganz alleine auf der Bühne zu sitzen mit meinem neuen kreativen Werk, meinem Buch, mit einer Geschichte, wo man sehr viel Intimes vielleicht auch preisgibt. Und ich habe keine Band dabei. Also all eyes on me. Ne?
Ja,
also das war, und dann waren dann doch irgendwie deutlich mehr Leute auch da, als ich erwartet habe. Es waren dann doch über 40 Leute da. Und ich bin da echt so mega dankbar. Für diesen grandiosen Abend, dass ich mich da so ein bisschen dann auch wieder beruhigt hatte und mich so ein bisschen in die Leseshow eingegroovt hatte, habe ich es nur noch genießen können. Ja? Das war wirklich so schön. Es wurden tolle Fragen gestellt. Ich bin mit den Menschen dort in die Interaktion gekommen. Ich habe aus 4 Kapiteln gelesen. Ich habe 2 meiner Songs, die ich auch extra für das Buch geschrieben habe, nochmal dargeboten. Ich habe ein bisschen Techno-Musik gespielt und am Ende war es, glaube ich, für alle eine ziemlich runde Sache. Und ich war sehr zufrieden.
Du wirkst auch zufrieden. Du wirkst ausgeglichen, du wirkst zufrieden. Geduldig, ob dieser Begegnung eben dann an der Schule, wo Eddie dann noch mal gesehen wurde. Also dein Ruhepuls.
Du hättest mich mal vor 3 Wochen sehen sollen, da wäre ich aber hier nicht so ruhig gewesen.
Ja, deswegen, also eben der Ruhepuls ist kurz über 40 gekommen.
Ja. Meine Freundin hat gestern auch, die war am Wochenende weg. Und ist gestern wiedergekommen und meine so, so sinngemäß meinte sie zu mir, also du gefällst mir richtig gut. Man sieht, dass du das jetzt richtig genießen kannst.
Ja.
Und wie gesagt, das war in den letzten Wochen halt eher nicht so, ne? Da war nicht viel mit Genuss. Da war einfach nur gucken, dass dieser 18. irgendwie hinhaut mit allem, was dazu noch zu erledigen ist, ja. Ja, aber es ist ja auch mal schön, wenn man irgendwie 22 Monate an etwas arbeitet, was dann die Wochen vor der Veröffentlichung vielleicht auch nicht immer so rund lief, dass man dann auch irgendwie auch mal kurz genießen kann. Ne? Also dann hat man sich dann irgendwie auch, das muss ich auch mal ganz unbescheiden sagen, dann auch verdient. Ne?
Ja, das würde ich auch sagen. Diesen Moment hast du dann ja nochmal, du hast es eben schon einmal angekündigt, in Bremen. noch einmal eine Leseshow. Planst du denn auch hier in Verden? Also eventuell etwas zu machen?
Ich hatte eigentlich vorgehabt, 3 Leseshows zu machen. Also eine natürlich in Hamburg, die ist jetzt erledigt, die ist gemacht. Die war sehr toll, habe ich ja gerade von gesprochen. In Bremen am 20. November und eigentlich auch in Verden. Ich habe jetzt natürlich noch nichts geplant. Ich habe mir sagen lassen von Menschen, die hier immer noch in dem Umkreis wohnen, dass Verden tot sei.
Okay.
Du kannst mich jetzt davon überzeugen, dass das eine falsche Information war und ich hier unbedingt eine Leseshow machen soll.
Ich kann dir auf unsere Aufnahme kann ich dir eine Resonanz geben. Ich kann dir sagen, dass jeder, der den Download anklickt, der die Aufnahme hört, tatsächlich bei dieser Leseshow noch deutlich mehr erfahren wird als hier jetzt. Also hier ist ja tatsächlich ein grober Abriss dessen, das, was du liest, das, was du an Musik dort spielst. Ich glaube, das Gefühl kann man gar nicht transportieren mit dem, was wir hier machen. Also das ist ein ganz anderer Bereich.
Und es wird wahrscheinlich keinen Eintritt kosten. Das ist, man kriegt 2 Stunden lang mit Pause, glaube ich, auch gut was geboten. Es hat einen gewissen Entertainment-Faktor. Und falls ihr wirklich mein Buch haben wollt, habt ihr da natürlich die Möglichkeit, dann auch ein signiertes Buch mit kleiner Widmung für denselben Preis zu kaufen wie im Geschäft ohne Widmung, ohne Signatur. Das ist natürlich immer so der Vorteil einer Lesung, wenn dann der Autor dann natürlich auch da ist. Und ihr könnt natürlich auch mit mir schnacken und irgendwie nochmal Fragen stellen. Ich werde versuchen, alles wahrheitsgemäß zu beantworten.
Ja, also das, was ich an Fragen habe, wir sind jetzt gleich wieder an der Bodega, werden uns gleich nochmal in Ruhe hinsetzen. Das, was ich noch an Fragen auf dem Zettel habe, da werden einige andere noch 1000 andere Fragen haben. Also das wird schon, ist schon was Besonderes. Ich glaube, dass es was Besonderes wird. Ich habe dich kennengelernt, ich habe die ersten Insta-Posts ja gesehen dazu. Oh, und jetzt sind wir hier wieder an der Ostertorstraße.
Naja, jetzt sind wir gleich drin, ne?
Ja, wir sind gleich drin.
Hallo. Hallo again.
Ja, genau, für den Podcast.
Soll ich Wasser für den Kleinen? Oder?
Ach ja, 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 das ist dann. So, ich muss noch meinen berühmt-berüchtigten Zettel.
Jetzt fängt's an, ungemütlich für mich zu werden.
Nee,
oder?
Ungemütlich gar nicht. Nein, nein. Das ist auch so ein Punkt gewesen. Ich habe ja mich vorbereitet und habe gedacht, Jörg, wenn du das Thema Drogen ansprichst, das darf keine Vernehmung werden.
Auch wenn es dir schwerfällt, ne?
Das darf, ja, ich darf nicht verfallen in die alten Geflogenheiten. Das ist nicht gut. Das Thema hat mich aber schon beschäftigt. Und ich hätte zu dem Thema tatsächlich eine Frage, die jetzt abseits des Buches. Mich treibt ja diese Debatte um Legalisierung, Cannabis. Jetzt ist ein bisschen Input im Buch. Frage an dich, was hältst du von den Begriffen? Das ist ja so langläufig bekannt. Harddroge, Weichdroge, dass das mitschwingt. Legalisierung, so dieses Thema insgesamt.
Ich weiß gar nicht, ob ich da so eine Meinung zu habe, weil das Thema einfach in meinem Leben überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also ich kriege die Debatte mit in den Medien. Ich glaube, die Legalisierung von Cannabis ist wahrscheinlich, ich glaube, also für mich hört sich das nach einer vernünftigen Geschichte an.
Ja.
Weil letztendlich kiffen tun die Leute doch so oder so. Es geht doch jetzt nur noch darum, wo kriegen sie es her und in welcher Qualität bekommen sie es. Und wird dadurch, sage ich mal, auch Kriminalität abgebaut. Und wenn das eine Maßnahme ist, die dazu führt, dass Menschen A, vielleicht eine bessere und nicht so eine hochgezüchtete Qualität bekommen, sage ich mal, diese Kleinkriminalität dadurch vielleicht ein Stück weit reduziert wird, dann ist das nach meinem Kenntnisstand glaube ich, eine ganz gute Sache, wobei es mich, wie gesagt, überhaupt gar nicht betrifft. Also mir ist es total wurscht.
Ja. Ich komme nur drauf, Lebenskreuzung. Es wird ganz viele junge Menschen geben, die an Lebenskreuzungen stehen und die dann feststellen, ist ja gerade präsent, wohin biege ich denn ab, probiere ich aus oder nicht, ist aus meiner Sicht so ein Warnsignal, dass man an bestimmten Lebenskreuzungen vielleicht nochmal mitnehmen muss. Ich meine, wir sind eben durch den Schülerstrom dort gegangen und da geht es dann darum, sie kriegen es mit. Es wird gesellschaftlich als dann legalisiert oder zumindest tolerabel dargestellt, sodass da an der Lebenskreuzung, wenn das Zeug denn da liegt, man sehr, sehr genau darüber nachdenken müsste. Mhm. Das ist meine Meinung dazu. Das ist, ja, finde ich schon wichtig. Gerade weil ich weiß, dass das ein oder andere hier auch von den Jüngeren dann noch gehört wird.
Ja gut, die Frage ist ja dann tatsächlich, wer bringt es an die Kreuzung? Ne? Also bringt es, sag ich mal, der Dealer an die Kreuzung, der dann nicht nur, sag ich mal, Cannabis dabei hat, sondern auch irgendwelche anderen Sachen?
Ja.
Oder, sag ich mal, steht an der Kreuzung eine Apotheke, wo ich es haben kann? Ne?
Ja.
Darum geht es ja.
Ja, ja, genau. Das ist so der Beginn. Und unsere Kinder, die Jugendlichen, dass sie zumindest sich dessen bewusst sind. Nicht dämonisieren, nicht verteufeln, das nicht, aber...
Irgendwann machen die Jugendlichen ja sowieso, was sie wollen. Und im schlimmsten Fall machen sie genau das Gegenteil von dem, was die Eltern von den Kindern erwarten. Ne?
Ja.
Also ich meine, in meinem Roman, und das ist tatsächlich so eine autobiografische Geschichte, ist es ja so, dass Tillmann natürlich viel mehr möchte als das, was seine Eltern auf dem Dorf für ihn bereitstellen oder die gesamte Dorfgesellschaft für ihn bereitstellen. Und ist dahingehend natürlich auch so eine gewisse, vielen Dank, Revoluzer. So, ne? Also, und irgendwann prägt einem ja das Umfeld an Freunden und Bekannten ja viel mehr als das, was man im Elternhaus seinen Kindern noch mitgeben kann. So, ne?
Also, das Umfeld ist ja
entscheidend. Und eine gute Aufklärung ist natürlich seitens des Elternhauses unabdingbar. Und ich glaube, das macht dann auch die Entscheidung des Jugendlichen dann natürlich auch, kann dann wahrscheinlich auch viel besser und auf Basis von vielleicht vorher schon erklärten Fakten auch dann für sich entscheiden, was für ihn richtig oder nicht richtig ist. Ne?
Ja, das ist ja auch das Genre, in dem du dann mit dem Roman unterwegs bist. Also dieser Entwicklungsprozess, den zu beschreiben und das dann auch insoweit...
Ich glaube, das war für dich, ne?
Ja, genau. Und das insoweit dann auch darzustellen. Findest du dich da in dem Genre richtig aufgehoben? Coming of Age, so? Oder?
Naja, gut, das war jetzt erstmal so das erste Buch und es war jetzt, sag ich mal, ich wusste schon, dass es ein Coming-of-Age-Roman sein wird, weil ich wusste ja schon, welche Geschichte in welcher Zeit ich, sag ich mal, beschreiben möchte und wie alt mein Protagonist dann auch sein wird. Und Coming of Age meint ja immer, dass man an der Schwelle zur nächsten Altersrange sich befindet. Das kann ja sein zwischen Kind und Jugendlicher, aber auch zwischen Jugendlichen und Erwachsenen da sein. Ne? Ja. Das meint es ja im Grunde genommen. Und deswegen war für mich eigentlich klar, dass das eigentlich ein Coming of Age Roman sein wird mit den typischen für so eine Geschichte und für so eine Zeit mit den Hindernissen und Problemen, die man in diesem Alter halt so hat.
Mhm.
Also unabhängig davon, ob man jetzt in der Techno-Szene ist oder in der Punk-Szene oder ob man Mettler ist oder keine Ahnung was. Nazis mal außen vorgenommen, die mag keiner. Ne?
Mhm.
Und da will auch keiner Geschichten hören. Aber es geht ja immer um Freundschaften, um die erste Liebe, um das Abnabeln von zu Hause hin zu einem eigenen selbstbestimmten Leben, um Abenteuer, um Freiheit. Und in meinem Roman ist es halt so, dass genau diese typischen Coming-of-Age-Themen halt in der Techno-Szene der 90er spielen, so, ne? Mit allem, was dann da auch dazu gehört. Ne?
In dieser Blase, die dann sehr, 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 sehr nachvollziehbar aufgeführt ist. Thema Musik, du hast es eben schon zwei, dreimal gesagt. Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben? Also so die Raver-Szene, so das Nachempfinden, so das Erleben, haben wir schon gehört. Jetzt hast du schon Band angedeutet. Was hat es mit Musik auf sich?
Also Musik war schon immer ein sehr großer Bestandteil meines Lebens. Also ich komme ja, bevor ich dann, sag ich mal, in die Techno-Szene abgebogen bin, kam ich ja quasi vom Grunge.
Mhm.
Also ich bin ja 1979 geboren und habe dann auch so die große Grunge-Zeit, so Anfang, Mitte der 90er war schon fast wieder vorbei, dann miterlebt. Kurt Cobain, Nirvana und Soundgarden, Pearl Jam, das waren natürlich so meine Bands damals. Mhm. Das war die Musikrichtung, mit der ich mich das erste Mal so richtig identifizieren konnte. Und der Tod von Kurt Cobain hat dann tatsächlich so eine Lücke hinterlassen, die dann, sag ich mal, zumindest für ein paar Jahre mit Techno gefüllt wurde.
Ehrlich, war der Tod tatsächlich so maßgeblich für dich? Also wenn ein Künstler stirbt, dann nimmt man das häufig so wahr, aber war das so nah an dir dran?
Also ich habe Nirvana und insbesondere Kurt Cobain schon teilweise so ein bisschen vergöttert damals, so als 13-, 14-Jähriger.
Ja.
Sehr, sehr unreflektierter junger Mann.
Ja, okay, aber nee, der Umstand, dass einen das wirklich so mitnimmt, dass einen das wirklich so persönlich betrifft, das finde ich schon besonders. Das zeigt ja so eine Nähe zur Musik,
ja,
Identifikation zur Musik und so.
Ich konnte mich da total mit identifizieren, auch wenn ich in dem Alter die Texte noch gar nicht so richtig verstanden habe. Aber die Energie dieser Musik, die habe ich auf jeden Fall gefühlt, bis in alle Poren hinein. Und das war für mich dann wirklich auch echt traurig, als er dann gestorben ist. So, ne? Ja. Also dann wollte ich auch mit der Musik auch erstmal gar nicht mehr so viel zu tun haben. Und dann bin ich, wie gesagt, in diese Techno-Szene reingerutscht. Bin dann ja später tatsächlich selber auch Gitarrist und auch Sänger geworden und spiele jetzt auch seit 20 Jahren schon in Bands. Und deswegen spielt Musik in meinem Leben eine sehr große Rolle. Mhm. Es gibt keinen Tag, wo ich, also Musik hören tue ich sowieso jeden Tag. Aber meistens mache ich auch mindestens einmal am Tag irgendwie Musik und sei es nur irgendwie für 5 Minuten mal kurz die Klampfe in die Hand nehmen und ein bisschen was rumschrabbeln oder so.
Ja.
Ich habe auch schon ein eigenes Tonstudio gehabt in Hamburg-Eppendorf, wo wir auch uns selber natürlich, aber auch andere produziert haben. Das wurde vor ein paar Jahren leider abgerissen. Wie gesagt, in Hamburg schon viel auf den Bühnen gestanden mit meinen Bands, eine Deutschlandtour gemacht, habe jetzt für den Roman tatsächlich auch 6 Songs geschrieben, so eine Art Soundtrack.
Ja, genau.
Die erstmal mit Techno überhaupt nichts zu tun haben, sondern eigentlich so eine Art Gegenpol bilden zu der Techno-Musik, die natürlich auch einen großen Bestandteil hat entlang der gesamten Geschichte.
Ja.
Und diese 6 Songs, die ich geschrieben habe, das ist überwiegend so Singer-Songwriter-Stuff, ein bisschen Pop, so ein bisschen Rock. Die beziehen sich eigentlich in der Regel so auf die emotionalen Hoch- und Tiefpunkte des Protagonisten Tillmann entlang der Geschichte. So, die wollte ich einfach, ich habe irgendwie schon immer so die Vision, die Idee gehabt, eine Geschichte zu schreiben, die begleitet wird von Musik. Ähnlich wie ein Soundtrack zu einem Film.
Mhm.
Deswegen spreche ich auch immer ganz gerne so von Leserave oder von Musikromanen. Also wie gesagt, in meiner Vision ist es halt so, dass die Leute dann auch die Playlist hören, während sie gewisse Dinge in dem Buch lesen. Auf meinen Leseshows mache ich das ja genauso. Da spiele ich entweder live oder lasse halt Musik laufen zu Szenen, sage ich mal, die ich aus meinem Buch vorlese. Ja. Um mal dieses kombinierte Hör- und Leseerlebnis zu schaffen.
Das ist, habe ich auch festgestellt. Ich habe die Playlist habe ich bei dir auf der Seite gefunden und habe die auch mal laufen lassen. Und wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und das wirklich mal wirken lässt, dann verursacht das schon tatsächlich etwas. Also die Kraft der Musik ist schon beeindruckend. Die Songs, die du geschrieben hast, wie ist das vonstatten gegangen? Wie hältst du das? Setzt du dich hin und sagst erstmal die Melodie, erstmal der Text. Das, was mir heute in den Sinn kommt, schreibe ich auf, das baue ich aus und dann die Musik dazu. Wie ist das entstanden?
Also die einfachsten oder die besten Songs sind meistens die tatsächlich in 5 Minuten entstehen.
Ja.
Also das ist bei mir tatsächlich so. Und wenn man so Interviews von großen Musikern liest oder hört, ist es bei denen oft auch so. Je länger man an einer Songidee rumschreibt oder rumkomponiert, desto verfrickelter werden die manchmal, desto unharmonischer wirken die. Also meistens sind die einfachen Dinge, die schnell gehen, tatsächlich die besten. Und bei den 6 Songs ist es ganz unterschiedlich tatsächlich gelaufen. Also einige Songs waren schon 10, 15 Jahre vor der Geschichte da.
In der Schublade?
In der Schublade.
Okay.
In der sogenannten Riff-Schublade.
Ja.
und andere habe ich dann tatsächlich aber auch dann erst geschrieben, so ganz frisch.
Unter welchem Einfluss? Kamst du gerade irgendwo von einer Besichtigung eines Orts zurück? Oder wie?
Also so streng genommen ist es tatsächlich so, dass ich die Songs schon geschrieben habe, bevor ich angefangen habe mit dem Buch zu schreiben.
Okay.
Und habe sie dann nochmal so verfeinert, als ich dann, sage ich mal, die Szenen, für die dieses Lied dann, sage ich mal, vorgesehen war, fertig geschrieben habe. Dann habe ich nochmal Texte angepasst und vielleicht auch nochmal, sage ich mal, die Harmonien vielleicht nochmal ein bisschen angepasst, damit es vielleicht nochmal ein bisschen melancholischer wird an der Stelle, weil es gerade eine Szene ist, wo es Tillmann vielleicht gerade nicht so gut geht. Ja, dann wird aus einem Dur-Akkord dann auch gerne mal ein Moll-Akkord. Ja,
ja, okay.
Das ist so ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, die meisten Songs waren vorher schon da und die Geschichte habe ich dann eher so drumherum gebaut und dann im iterativen Prozess die Songs auch mal angepasst.
Ja, okay.
Also,
die hast du auf der Seite ja verlinkt, soweit.
Genau,
ja. Ja, genau. Die Band, in der du jetzt unterwegs bist, heißt wie?
Die heißt The Great Dirt.
The Great Dirt.
Ja, The Great Dirk hat sich nicht durchgesetzt.
War deine Idee. Ja, okay. Ja, ja. Euch kann man hören, erleben in Hamburg? Ihr habt Auftritte da irgendwo?
Ja, also ich glaube, die beste Zeit der Band haben wir tatsächlich schon hinter uns. Uns gibt es jetzt auch schon seit über 10 Jahren.
Das Wort heißt Comeback. Es ist
heißt
alles
Comeback,
möglich.
Heißt Reunion, ja. Jetzt ist gerade so ein bisschen weniger. Gut, die Corona-Zeit hat natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Ja. Wir konnten teilweise monatelang gar nicht proben, haben uns auch gar nicht gesehen. Wir haben uns ja auch, an alle Regeln weitestgehend gehalten, ne? Und haben dann natürlich auch erstmal den Bandbetrieb eingestellt.
Ja.
Das hat uns natürlich echt rausgebracht. An Live-Auftritte war natürlich gar nicht zu denken zu der Zeit. Ne? Also außerdem ist es tatsächlich auch so, wenn du halt monatelang nicht probst, dann fängst du dann nach ein paar Monaten auch wieder bei Null an. Ne? Auch wenn du die Songs irgendwie schon, keine Ahnung, 50 Mal auf irgendwelchen Bühnen gespielt hast, also wenn du nicht dabei bleibst, fängst du irgendwie immer bei Null an. Ne? Ist, also dafür, vielleicht sind wir auch einfach nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie es anderen Bands geht dabei.
Also Musik bin ich ja tatsächlich raus. Ich habe eben schon bestaunend davor gestanden, diese Nähe zum Sänger, so dass dann so. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht. Und bei Musik an sich, also ich weiß ich nicht, wie da andere Bands irgendwie unterwegs sind. Da kann ich nichts sagen. Du bist aber dann Rampensau. Vorneweg.
Ich bin da der Frontmann, sozusagen, der singende Gitarrist.
Ja. Bist du im Leben sonst auch Rampensau, Frontmann?
Das kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Also ich bin auch gerne auch mal so alleine für mich und auch ich kann auch sehr ruhig sein.
Ja.
Ich kann aber auch, sage ich mal, den Entertainment-Knopf anmachen und dann kann ich auch, sage ich mal, das Bühnentier rausholen. Das kommt tatsächlich immer auf die Situation drauf an. Also
Bist du kontaktfreudig? Also wenn wir jetzt, wir sitzen jetzt hier um die Mittagszeit in der Kneipe, wenn wir abends unterwegs sind, wir beide gehen los, sind 3 Stunden in Hamburg irgendwo unterwegs, stehen dann nur noch wir beide irgendwo am Tresen oder hast du irgendwie einen noch angequatscht und einen kleinen Wortfetzen gehört und dann... Wie ist das, wenn wir beide losgehen oder zu dritt losgehen oder so? Oder?
Ja, also ich gehe ja öfters auch mal mit ein paar Jungs oder so oder auch einfach mal mit einem Kumpel in die Kneipe. Also normalerweise finden wir da schon immer Anschluss. Ja? Also, das ist aber, ob man da jetzt Rampensau-Mensch für sein muss, weiß ich gar nicht. Also ich bin schon ein geselliger Mensch. Ich habe aber auch nichts dagegen, auch mit meiner Freundin mal, nur zu zweit was zu machen. Und es gibt Momente, da will ich aber auch mit anderen Menschen jetzt gar nicht sprechen. So, ne? Also das ist halt ganz, ganz unterschiedlich, kommt auf die Situation drauf an.
Ich will auf eine Situation...
Manchmal natürlich auch auf den Pegel. Ne?
Ich will auf eine Situation an. Ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen habe ich ja schon mal so... mich umgehört zu dir, als dein Klarname dann da war und ein bisschen komme ich so auf Kneipe und auf kontaktfreudig und auf vielleicht...
Ach, das sind so die Dinge, die man dann so über mich hört, ja?
Nee. Das ist, wenn man mal fragt, so, ne, hast du irgendwie, was fällt dir gerade spontan ein dazu? Ja, weißt du, hier, ne, wir Blinzelwettbewerb. Kneipe, Blinzelwettbewerb. Ja. Ich hab gedacht,
wo war denn, wo war, ach, das
Blinzelwettbewerb,
war,
ja. Was ist das denn? So, und dann hörte ich Sänger, Rampensau vorneweg. Ich konnte es mir dann schon vorstellen, so wie man das dann. Was sagt mir das? Du hast gerade ein bisschen nachgedacht und hast dann
aber doch nochmal. Schöne Grüße an dich, Mo. Danke, dass du das alles ausgepackt hast hier.
Nein, das hat er nicht, Das ist ja wohl nicht schlimm, also das ist ja so.
Nein, also der Blinzelwettbewerb, ja, das war in Hamburg in der Kneipe. Im Rahmen der, wir waren mit ein paar Kolleginnen und Kollegen da.
Ja.
Da, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, das habe ich lange Zeit, also das höre ich jetzt tatsächlich gerade wieder zum ersten Mal, da habe ich lange Zeit nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, da kam irgendwie so ein etwas jüngerer Typ, mit dem wir dann ins Gespräch gekommen sind, der hat mich herausgefordert zum Blinzelwettbewerb.
Ja.
Und wir saßen dann quasi auf Barhockern gegenüber voneinander und haben uns dann quasi angestarrt und wer zuerst blinzelt, hat dann verloren. Also ich weiß nicht, das müssten wir jetzt nochmal verifizieren, wie lange es genau ging, aber gefühlt ging das, glaube ich, so eine Viertelstunde.
Länger. Ich habe gesicherte Erkenntnisse, dass du nach 20 Minuten gesagt hast, ach komm, ich gebe einen aus.
Ja, es ging tatsächlich um ein Bier.
Ja.
Aber meine Augen waren schon so trocken, ich bin ja auch Kontaktlinsenträger.
Ja.
Dass ich irgendwann tatsächlich gesagt habe, nee, also wo führt das jetzt hier hin? Also rein theoretisch könnte ich jetzt hier noch eine halbe Stunde sitzen, ohne zu blinzeln.
Kannst du das wirklich? Also wer ist auf die Idee gekommen? Blinzelwettbewerb, ich kann ja auf alles kommen. Also wenn ich überlege, weiß ich nicht,
Die dümmsten Storys hier
mit nacktem Oberkörper irgendwo rumlaufen oder so. Aber blinzeln? Hast du das festgestellt? Kannst du das? Ist das irgendwie?
Nee. Nein, aber ich, ja, also offensichtlich kann ich das.
Ja.
Das wusste ich vorher auch nicht. Aber man weiß es ja erst dann, wenn man es auch mal irgendwie mal gemacht hat. Und wenn dann so ein, sag ich mal, so ein besoffener Jugendlicher ankommt und meint ja, so, er müsse mich herausfordern und ich gerade auch in der Stimmung dazu bin, dass ja, ich mache dann ja auch jeden Scheiß so mit, ne? Hauptsache es ist witzig.
Ja.
Dann habe ich es halt mitgemacht und ja, wenn Mo meint, das ging lange, dann war das wohl so.
Ja, gut. Er hat auch tatsächlich sonst nichts weiter erzählt. Das war okay. Das war, ich habe halt nur kurz mit ihm geschnackt oder geschrieben und dann fiel ihm das spontan ein. Und das Talent des Nicht-Blinzelns fand ich einfach gut. Und sagt ja auch was über dich aus. Also finde ich ja auch sympathisch, so dann so ein Ding auf die belustigende Art dann zu nehmen.
Das ist ja so ein typisches Kneipenleben in Hamburg. Ne? Dann
ja,
lernt man Menschen kennen, die irgendwie auf einmal versuchen, irgendwelche dummen Dinge zu machen. Man selber macht irgendwie mit. Ich finde, sowas sind immer lustige Sachen. Da bin ich immer gerne dabei. Da bin ich vielleicht auch einfach auch ein bisschen Kind geblieben. Ne?
Wenn du sonst auch sehr erwachsen bist. Bist du sehr erwachsen? Bist du so der...
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das frage ich mich auch öfters mal. Die Frage ist ja, ist das gut, wenn man erwachsen ist, oder ist das nicht eigentlich eher besser, wenn man sich so ein bisschen was Kindliches beibehält? Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Ich glaube, das Kindliche beibehalten ist okay und es darf nichts peinlich sein. Das ist ja, das, was ich jetzt festgestellt habe. Also ich bin unseren beiden Jungs manchmal zu peinlich. Das ist
aber per se schon mal deshalb, weil du auch der Vater bist.
Genau.
Das bringt die Rolle so mit sich.
Das ist das eine, aber das, ich glaube, da kann man noch genügend Kind bleiben.
Ja, das finde ich auch. Also.
Ich muss gerade mal auf meinen schlauen Zettel hier schauen und muss sagen, wir haben ja hier die Polizeigeschichte, die Rolle der Polizei im Buch, darüber haben wir schon gesprochen, als wir in der Fabrikstraße standen. Ich glaube, allzu viel deiner Leseshow vorwegnehmen wollen wir auch nicht. Aber ich habe hier noch zum Abschluss so ein paar Karten auf dem Tisch. Da sind einfach nur es sind so kleine Fragen.
Mhm.
Es sind, wie viel sind es denn? 7 Karten. Vielleicht 2 oder 3 ziehen und dann mal gucken.
Und dann die Frage beantworten?
Ja, bitte. Du kannst erst drüber nachdenken. Mhm. 2 Atemzüge und dann relativ spontan. Also so ein bisschen kennengelernt, glaube ich, durch die kleine Geschichte. Haben wir dich jetzt schon? Versuch mal dein Glück.
Ah, das ist schön.
Was steht drauf?
Welche bekannte Person würdest du gerne einmal treffen? Ich würde ganz gerne Dave Grohl von den Foo Fighters treffen. Kennst du?
Stichwort Musik, ja.
Stichwort
Foo Fighters,
Musik.
Foo Fighters kenne ich aber, glaube ich, nur ein Lied.
Ja, das macht nichts.
Ja.
Also Dave Grohl ist ja auch Sänger und Gitarrist der Foo Fighters und ehemaliger Drummer von Nirvana. Und Multi-Instrumentalist, offensichtlich auch ein sehr netter Mensch, obwohl er ja wirklich auch einer der größten Rockstars dieser Zeit ist. Und auch ein witziger Typ, also von der musikalischen Seite her schon auch ein Vorbild.
Ja.
Weil ich natürlich auch mit der Musik, die er macht, sei es jetzt auch damals mit Nirvana, dann mit den Foo Fighters, aber auch, er war bei Queens of the Stone Age mit dabei, er hat bei Tenacious D Schlagzeug gespielt, das sind alles so Bands, die ich sehr, sehr gerne höre und mit der Musik kann ich absolut relaten. Und den würde ich tatsächlich gerne mal kennenlernen und mal Backstage so ein bisschen mit ihm rumhängen, vielleicht auch mal eine Runde jammen. Auch wenn ich mir da ziemlich doof bei vorkommen würde, weil er einfach in allem, was er macht, so gut ist. Unverschämt gut eigentlich.
Was würdest du ihn fragen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, jetzt ist ja leider vor kurzem, vor ein paar Monaten, der Drummer von den Foo Fighters, Taylor Hawkins, gestorben. Das ist ja offensichtlich auch einer seiner besten Buddies gewesen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich würde ihn jetzt fragen, ob und wie es mit den Foo Fighters weitergehen wird.
Okay.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie vielleicht... Gut, die machen jetzt, glaube ich, erstmal ein Jahr Pause, habe ich gehört. Ob die überhaupt weitermachen werden. Gerade so die Einheit Dave Grohl und Taylor Hawkins war schon, sage ich mal, das Kernstück der Band. Und die haben so viel erlebt in den letzten 25 Jahren, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird für Dave, nach hinten zu gucken und da einen anderen Drummer zu sehen.
Stichwort Musik bei dir und du fängst an, mit glänzenden Augen tatsächlich zu erzählen. Also man merkt das schon, dass Musik eine unglaublich zentrale Rolle spielt.
Ja, absolut.
Ja, sehr schön zu sehen.
Also Musik erzeugt ja auch Emotionen. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, also wenn ich Musik von früher höre, das beamt mich sofort wieder in die Zeit von früher, teilweise auch zu ganz konkreten Gelegenheiten zurück an bestimmte Orte, wenn ich etwas höre.
Musik, Aufenthalt, Thema Geruch. Du warst jetzt, habe ich gesehen, im Tivoli und du bist sogar einmal hineingelassen worden. Irgendwer hat dir die Tür geöffnet.
Ja,
hat es da genauso gerochen? Hat es Erinnerungen über den Geruch? Über den Geruch geht ja auch vieles dann.
Ja, nee, tatsächlich nicht, weil es war, nee. Ich weiß gar nicht, ob man da immer noch drin rauchen darf. Früher war natürlich noch, durfte man in solchen Clubs natürlich auch noch rauchen. Mm. Und so eine Techno-Party war natürlich dann auch am Anfang, war es natürlich eine Mischung aus Rauch, aus Haarspray, Gel und unterschiedlichen Parfums. Die Parfums früher waren ja zumindest in meiner Erinnerung noch deutlich süßer als heute. Mm. Gut, heutzutage, wir Männer machen natürlich ein bisschen was Herberes drauf. Damals waren wir alles ja noch Jungs, ne? Also da haben wir auch ein bisschen süßere Parfums gehabt. Und hinten raus hat es dann wahrscheinlich eher so ein bisschen nach Turnhalle gemüffelt, so nach so einem 12-Stunden-Rave oder so.
Das ist auch etwas, 12 Stunden, 2 Tage oder dann so das Ausspannen am nächsten oder übernächsten Tag. Als ich das gelesen habe, ich muss ja erstmal informieren, ob das wirklich so war oder ob das im Buch auch nur Fiktion war. Aber das war tatsächlich so, ne?
Ja, ja.
2 Tage?
Solche Wochenenden gab es schon, ja.
Gab es schon mal, ja.
Aber zum Thema Tivoli, das hat mich natürlich auch mega freudig überrascht, als wir unsere Promo-Sesseltour gemacht haben.
Genau.
Das war vor ein paar Wochen, irgendwie 3 Wochen vor dem Buch-Release. Da sind wir mit ein paar Freunden ab in meinen Bus. Wir haben Sessel mitgenommen und wir sind dann an die Orte gefahren, wo auch die Handlung spielt. Zum Beispiel ist Tivoli in Hemelingen. Und wollten einfach, sag ich mal, davor den Sessel platzieren und so ein bisschen Foto und ein bisschen Video-Footage machen. Ich würde ein bisschen lesen und so. Und wie der glückliche Zufall es so wollte, kam dann da gerade, als wir beim Tivoli waren, so ein ziemlich bös dreinschauender Mensch mit Glatze und Tätowierung im Gesicht, der ins Tivoli reingegangen ist. Und ich so, warte mal, ich hinterher gerannt.
Ja.
Meine so, ja, hier, kann ich da mal rein? Also, wieso? Ich so, ja, ich habe hier so einen Roman geschrieben, bla bla bla, spielt unter anderem auch hier. Guck mich an. Ja, halbe Stunde? Ich so, ja, halbe Stunde reicht.
Geil.
Ich zu meinen Jungs und Mädels, hier Sessel anliefern, wir da schnell rein und haben wir da geile Videos gemacht. Und ich war das erste Mal nach 21 Jahren, glaube ich, wieder in diesem Laden, mitten auf der Tanzfläche, unterhalb des smaragdgrünen Kronleuchters, den es da gibt. Das
Erinnerungsfeuer setzt ein.
Absolut,
ja.
Sieht immer noch genauso aus, ja.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Phänomenal. Ja, zur Erinnerung, Geruch, sagst du, ist ein anderer, aber das ist auch klar, nach 21 Jahren ist es
dann
auch. Aber Geruch, sagt dir was? Kannst du dich mit Geruch, so mit Erinnerung?
Irgendwie? Ja, absolut, ja. Das ist tatsächlich auch wirklich ganz stark bei Parfums, so, ne?
Ja.
Also es gibt da ja so ganz prägnante Düfte, auch so aus den 90ern, die Mädels auch mal so hatten und auch damalige Freundinnen und so. Wenn ich das heutzutage riechen würde, mich würde es auch komplett wieder dorthin zurückbeamen. So, ne?
Also. Verschärft. Aber das stimmt, kann ich nur bestätigen.
So, das war gerade
zweiten Garde, das war, ja, also so ist das Niveau der Fragen. Also es ist total,
also nichts, total vor gut. Dem ich mich jetzt hier fürchten müsste, ja.
Nur weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wovor du dich fürchtest, deswegen, das ist...
Welches Kompliment hörst du besonders gerne?
Oh, das ist, ja. Also eins habe ich schon gehört heute, das dir gegeben wurde.
Echt? Hm. Von wem? Von dir?
Nee, von habe ich das schon? Ja, doch habe ich, nee.
Das Gute ist ja, ich bekomme in den letzten Tagen wirklich sehr viele Komplimente. Da muss ich mich tatsächlich erstmal auch dran gewöhnen. Also das Lustige, aber auch wirklich sehr schöne Moment ist, dass natürlich viele Leute auch meine Bücher jetzt schon gekauft und auch gelesen haben. Oder gerade kaufen und oder lesen. Es ist ja auch gerade erst knapp 3 Wochen her, dass mein Buch rausgekommen ist. Mhm. Ne? Und ich bekomme ja witzigerweise, und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar drüber, ganz viele Rückmeldungen über die Social-Media-Kanäle, sei es jetzt Facebook oder Insta. Menschen schicken mir Fotos von sich mit dem Buch oder nur das Buch mit einem Glas Wein oder verlinken mich in ihrer Story und schreiben mir dann auch, wie toll sie dieses Buch gefunden haben und wie schnell sie dieses Buch auch gelesen haben und welche Gefühle das in den Menschen ausgelöst haben. Und das sind natürlich Dinge, die höre ich unheimlich gerne. Das ist ja der Lohn für uns, sage ich mal, Autoren, Musiker, Künstler im Allgemeinen, dass wir irgendwie mit unserer Kunst Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugen wollen, Gefühle in den Menschen erzeugen wollen. Und wenn ich das, sag ich mal, positiv zurückgemeldet bekomme, dann bedeutet mir das wirklich sehr viel.
Ja, das ist die Bestätigung, das ist die Triebfeder für vielleicht mehr. Du hast eben so drei Berufe genannt, also Musiker, Autor für mehr.
Ja gut, das beruflich ist es jetzt, glaube ich, nicht so mein Ding, weil die wenigsten Autoren verdienen damit tatsächlich so viel Geld, dass sie davon leben können. Ja. Für mich
was
ist
ich,
es
was
halt
ich, was ich nebenbei, was ich wirklich schade finde, denn das, was wir haben es ja heute schon gesehen oder gehört, wie viel Arbeit drinsteckt, wie viel Herzblut drinsteckt, wie viel Energie drinsteckt, wie viel Leben da drin steckt. Und dann wirklich zu sagen, dass da der ein oder andere dann nicht von leben kann, ist wirklich schade.
Ja, die wenigsten können das, ne? Also was ich natürlich auch schade finde, aber nicht jeder kann irgendwie ein Stephen King, eine J.K. Rowling sein ein Stuttgart Barre, um mal in Deutschland zu bleiben. Das sind natürlich die Menschen, die verkaufen natürlich auch Hunderttausende, teilweise Millionen Bücher. Die können natürlich davon leben, aber keine Ahnung.
Weißt du, was ich vor kurzem gehört habe? Ich habe mich zu diesem Bereich also so Verlagsgeschichten auch noch so ein Stück weit vorbereitet. Du hast gesagt, Self-Publisher, du bist selber für alles verantwortlich. Verlage, die unterwegs sind, sagen, weißt du was, wir verkaufen jetzt den Namen. So, du hast eben 3, 4 genannt. Also wenn ich auch nur an von Schirach denke oder sowas, du verkaufst dann auch ganz, ganz viel den Namen.
Ja,
also,
klar.
Und das schmälert, finde ich, so ein Stück weit den Inhalt des Buches. Das, was erzeugt wird an Bildern, an Gefühlen, an Emotionen, an Erinnerungen, all das, was dir gespiegelt wurde.
Ja.
Das schmälert es dann. Das finde ich so schade, dass so etwas dann nicht weitergetragen wird. Also Verlage sagen das ganz, ganz häufig. Zumindest habe ich das gehört in der Vorbereitung. Wir verkaufen jetzt den Namen.
Hier. Ja gut, klar, ein Verlag ist natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Und aus der Perspektive kann ich es natürlich auch verstehen. Also ich hätte natürlich auch gerne über einen Verlag publiziert.
Ja.
Aber es ist halt, also für mich war es halt offensichtlich nicht, also mich wollte halt kein Verlag, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Ich habe eigentlich nur Absagen bekommen.
Ja. So,
das ist in der heutigen Zeit jetzt, glaube ich, auch nicht unüblich. Also ich will jetzt auch gar nicht, das ist jetzt auch gar nicht besser darstellen, als es in Wirklichkeit ist. Aber wenn du mal so überlegst, also ich habe natürlich recherchiert. So, ne? Und für einen Neuautor ist es vielleicht schon mal gut, wenn du 5.000 Bücher verkaufst.
Ja.
So, ne? Und Verlage sind natürlich auch an einer langfristigen Zusammenarbeit mit Autoren auch interessiert. Mhm. Weil von diesen 5.000 Büchern, das ist für einen Verlag auch nichts, was da übrig bleibt.
Ja.
So, ne? Die müssen halt das Lektorat, das Korrektorat, den Buchsatz, die Coverbearbeitung, das Marketing und den Vertrieb bezahlen. Die Marge für den Autoren, die aber auch, sag ich mal, bei einem Taschenbuch von 10 Euro bekommt 1 Euro der Autor.
Ja.
Also selbst wenn ich 5.000 Bücher über einen Verlag verkaufen würde, dann hätte ich 5.000 Euro verdient brutto, die müsste ich noch versteuern.
Ja.
Und das wäre sozusagen der Lohn für 2 Jahre Arbeit.
Ja. So. Ja. Genau.
Also wenn du da einen Stundenlohn draus rechnen würdest, dann würde jeder sagen, also das ist der schlecht bezahlteste Job auf der Welt. Ja.
Ja, das glaube ich.
Aber darum geht es ja nicht. Ne? Deswegen meine ich ja hier, also das, was ich jetzt gerade als Lohn hier beschrieben habe, das ist mir viel, viel wichtiger, als damit jetzt auch Geld zu verdienen. Also glücklicherweise muss ich jetzt auch nicht meinen Lebensunterhalt mit Bücherschreiben verdienen. Ich will ja auch gerade, dass es eine Leidenschaft bleibt. Sobald du, sage ich mal, den Druck hast, damit auch Geld verdienen zu müssen, bist du vielleicht auch nicht mehr ganz so frei in dem, was du da tun kannst. Das ist bei der Musik ja auch so.
Kann ich nur aus einem vorherigen Gespräch tatsächlich so bestätigen. Kathi Kientopf hat auch das so beschrieben, da war ein Termin, da war ein Kinderbuch, das hat sie illustriert und das musste fertig werden und dann so dieser Druck, der sich aufbaut und dann bist du tatsächlich in so einer Talsohle dann drin und ja. Ja, das blockiert, das glaube ich.
Aber du hattest mir eine Frage gestellt, vielleicht, wie, also geht da noch was an
Buch? Genau. Ich habe sie auch noch nicht vergessen.
Ja. Ich hätte unheimlich Lust, also gerade dieser reine Schreibprozess, der hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ich war so richtig im Tunnel, ich konnte an nichts anderes denken. Ich hätte gar nicht, also der Tag war eigentlich zu kurz für das, was ich eigentlich hätte arbeiten wollen an diesem Buch. Alles, was dann danach kam, so als Self-Publisher, das war nicht alles so vergnügungssteuerpflichtig, hatte ich ja vorhin auch schon erzählt. Da gab es schon den einen oder anderen Moment, wo ich dann so dachte, boah, ist das anstrengend oder das hat jetzt auch mit Kreativität eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach fast so wie mein alter Job, den ich hatte. Also knallhartes Projektmanagement.
Ja.
Grundsätzlich etwas, was mir liegt und wo ich jetzt auch von profitiert habe, dass ich das auch mal so gelernt habe. Aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich einfach nur schreiben, dann den, also an den Verlag rüberwerfen, kommt hier, macht man und dann sehen wir uns in 2 Jahren wieder.
Macht ihr den ganzen anderen Kram und dann.
Ja. Und das wäre natürlich schon schön. Im Moment bin ich jetzt erstmal froh, dass das erstmal das eine Projekt abgeschlossen ist. Jetzt gucken wir erstmal, dass sich das vielleicht nochmal ein bisschen verkauft weiterhin, dass ich vielleicht nochmal die eine oder andere Leseshow mache.
Ja.
Und irgendwann, wenn ich dann wieder ein bisschen Zeit habe.
Zeit und Energie. Vielleicht kommt ja dann die spontane Idee.
Genau.
Letzte Karte. 5 liegen auf dem Tisch. Letzte Karte.
Welches Buch sollte deiner Meinung nach jeder einmal gelesen haben?
Ja, die musste ich natürlich mit reinnehmen. Wenn ich mit einem Autor zusammensitze, musste ich natürlich auch eine Karte über Bücher nehmen. Also.
Ja gut, ich könnte es natürlich einfach machen und sagen, Kleinstadt Rave von Derek D. Lynch, das müsste jeder mal gelesen haben. Das wäre jetzt natürlich auch zu einfach. Darf ich noch ein zweites Buch nennen?
Natürlich. Wir behalten das eine aber sehr, sehr gut in Erinnerung.
Jetzt fällt mir gar kein zweites ein. Was war denn so mein letztes Buch, was ich wirklich sehr, sehr gerne gelesen habe? Also ich mag ja, also ein Buch, was mir natürlich aus meiner Jugend noch komplett in Erinnerung geblieben ist, war natürlich Der Herr der Ringe. Ne? Also das ist auch so eine Fantasy-Welt, in die ich gerne abgetaucht bin, so auch als Jugendlicher.
Okay.
Aber so in jüngster Vergangenheit kann ich auf jeden Fall Panikherz von Benjamin von Zschokalbara empfehlen. Auch deutlich autobiografischer als mein Buch.
Ja.
Benjamin von Stuckrad-Barre schreibt wirklich außergewöhnlich gut, wie ich finde. Mhm. Hat einen ganz, ganz eigenen Stil. Ist auch witzig, auch ein bisschen verstörend an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Aber ich finde sowas eigentlich immer ganz gut. Und viel Udo Lindenberg in der Geschichte.
Hat Udo ein Buch geschrieben?
Nee, aber, nee,
aber über ihn.
Also Stuggi, Stuckrad-Barre sozusagen, ist ja offensichtlich auch ein guter Freund von Udo Lindenberg. Und Udo taucht immer mal wieder in diesem Buch auf.
Okay.
Ist, glaube ich, auch jemand, der auch den Stuckrad-Barre da so ein bisschen aus dem Tief mal rausgeholt hat.
Ja, bewegtes Leben und autobiografische Züge. Also ich glaube, da sind noch einige Bücher aus seinem Leben zu schreiben dann. Ja.
Der hat es auf jeden Fall ganz gut krachen lassen, der Kollege.
Dann enden wir damit, dass wir das Buch Kleinstadt Rave sehr, sehr gut in Erinnerung haben. Ich bedanke mich für das Gespräch. Auch die ein oder andere Pause, die wir dort einlegen mussten an der Schule, bitte ich zu entschuldigen. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du nach Verden gekommen bist, dass wir die wenigen Orte nochmal besichtigen konnten, du 2 Sätze dazu gesagt hast, dass du hier auch die Fragen so freudig mit beantwortet hast, dass du so offen warst. Sehr, sehr schön. Ich freue mich auf die Leseshow in Bremen. Ich komme auf jeden Fall. Und das Gespräch hier kann nur ein kleiner Appetizer für das sein, was man an Musik, was man an Erlebnis, an gelesenen Kapiteln bei der Leseshow dann erleben wird sein. Vielen Dank bis hierhin.
Ja, vielen Dank, Jörg. Du hast es mir auch sehr einfach gemacht. Ich habe tatsächlich ganz vergessen, dass wir hier tatsächlich aufnehmen die ganze Zeit. Ja, danke. Und ich freue mich, dass du zu meiner Leseshow kommst.
Ja. Machen wir.